2026 ein Jahr voller toller Gäste, heute mit einem ganz besonderen regionalen Gast aus der schönen Stadt Wiener Neustadt, darf ich heute den lieben Horst Karas begrüßen. Hallo Horst, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, grüß euch, danke für die Einladung.
Warum habe ich dich eingeladen? Wahrscheinlich auch, warum hast du gleich zugesagt? Du hast ein sehr bewegtes Leben hinter dir mit ganz vielen Ausbildungen, mit ganz vielen Erlebnissen, aber auch nach vorschauend hoffentlich noch ganz viel vor dir. Aber du bist eine Person und warst eine Person des öffentlichen Lebens und bist jetzt in einer sehr hochrangigen Position bei der Theresianischen Militärakademie als Offizier. Bevor wir zu diesen Themen kommen, erzähl uns ganz kurz, warum bist du von Salzburg nach Wiener Neustadt gekommen?
Ja, das war damals eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Du weißt ja, wenn man in die Schule geht, mit seinen Freunden über die Zukunft nachdenkt, kurz vor der Matura steht, dann denkt man sich, na, was macht man denn danach? Geht man ein bisschen studieren? Studiert man heftig? Macht man gleich einen Job? Oder was auch immer. Auf jeden Fall waren wir damals zu viert. Und zu viert haben wir beschlossen, die Theresianische Militärakademie zu machen. Natürlich davor das einjährige Freiwilligenjahr. Und wir wollten eigentlich damals schon Karriere beim Bundesheer machen. Von diesen vier, mit denen ich heute noch Kontakt habe, also fast mit allen aus meiner damaligen Matura-Klasse, bin nur mehr ich übergeblieben. Habe dann natürlich meine einjährige Freiwilligenausbildung in der Salzburger Schwarzenberg-Kaserne absolviert und habe mich dann gemeldet für die Aufnahmeprüfung an der Theresianischen Militärakademie, die ich damals bestanden habe. Und das war der Zeitpunkt, wo ich im Jahre 1986 von Salzburg nach Wiener Neustadt gezogen bin.
Ah, und dann bist du gleich Bickenblim quasi.
Ja, das mit dem Bickenblim, wie du sagst, ist so eine Sache gewesen. Circa 11% aller Militärakademiker, die hier in der Millack, so wie wir sagen, in die Schule oder jetzt in das Studium gehen, bleiben im Umfeld von Wiener Neustadt aufgrund einer Liebe hängen. Und das war natürlich auch bei mir so. Ich habe damals meine Frau kennengelernt und hatte das große Glück, dass ich mir den Ausmusterungsort, so nennt man das, also wohin man dann zur Truppe nach der Militärakademie ausmustert, aussuchen habe dürfen. Und ich habe mich dann beworben und wurde auch zugelassen für die Maximilian-Kaserne hier in Wiener Neustadt.
Du warst in der Mann.
Und wie sie mich dort gesehen haben, haben sie zu mir gesagt, du bist jung und dynamisch, du fährst gleich weiter nach Bonn. Da gibt es eine abgetrennte Einheit, die 4. 37, hat man damals gesagt. Und dort habe ich dann mehrere Jahre Dienst versehen, war dann schon im 3. Jahrgang verheiratet. Das heißt, ich habe beim Ausmustern schon Familie. Ja, und das war der Grund, warum ich hier in Wiener Neustadt oder in der Gegend von Wiener Neustadt geblieben bin.
Jetzt maturiert man in der, also wann beginnt man mit dieser Ausbildung? Da beginnt man als Fähnrich, glaube ich, nicht?
Oder wie? Ja, in Wahrheit muss man sagen, man rückt ein mit einem einjährig freiwilligen Einrückungstermin. Das war damals September 84, als ich eingerückt bin. Also direkt noch
ein halbes Jahr. In Salzburg war das noch.
Und das war noch in Salzburg. Mhm. Und dort wirst du natürlich dann ausgewählt und kannst dich dann im Zuge der Ausbildung melden und sagen, jawohl, ich möchte an die Millack. Und dann musst du verschiedene Kurse bewältigen. Mhm. Die haben damals anders geheißen. Jetzt sind das Kaderanwärterausbildungen. Es hat sich also sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren und in der Ausbildung. Auch natürlich an der Militärakademie. Wir haben jetzt zurzeit dort zwei Baccalaureatsstudien, zwei FHs in dieser Burg, in dieser ehrwürdigen alten Burg. Das gab es ja früher so noch nicht.
Lass uns auf das vielleicht kurz gleich eingehen, weil ich durfte ja vor wenigen Wochen auch zu Mittag bei dir in dem neuen Gebäude speisen. Also Horst, was habt ihr dort hingestellt? Erzähl uns das den Zuhörern, die Millack vielleicht per se nicht so kennen. Welche Einheiten gibt es denn da? Also Fachhochschule, Ausbildung, genauso Rekruten, also Leichtathletik sehen wir.
Ja, zum ersten Mal muss man da schon einmal einen Dank aussprechen an unser Ministerium, natürlich auch an die Frau Minister und den Direktor und Leiter Direktion 7, dass sie uns das ermöglicht haben, hier am Campus der Theresianischen Militärakademie zwei so wirklich wunderbare und dringend notwendige Gebäude zu errichten. Und man muss auch erwähnen, dass wir zuvor die Bundeshandelsakademie, das war das alte Militärrealgymnasium oder auch das Bundesrealgymnasium, wie es hieß, general zu sanieren. Wir haben zurzeit in der BHAG für Führung und Sicherheit zurzeit um die 220 Schüler und Schülerinnen. Wir sind da sehr dankbar, dass wir dieses Objekt, diese Ausbildungsstätte erhalten konnten. Das wird auch als Internat geführt. Dann haben wir ca. 300 Militärakademiker in der Ausbildung. Wir haben ca. 200 Kadersoldaten. Wir haben im Jahr um die 190 einrückende Grundwehrdiener, also Rekruten und Rekrutinnen. Mhm. Natürlich auch eine Betriebsstaffel, die organisatorisch als territoriales Kommando zuständig ist. Von der Direktion 8 an Krankenrevier. Ein Immobiliencenter, MSZ5 nennt man das, das für die Bautätigkeiten zuständig ist. Und das alles zusammen macht den Campus der Theresianischen Militärakademie aus, wo wir natürlich auch zwei Fachhochschulen beheimatet haben. Und in dieser Fachhochschule gibt es eben, wenn ich in die Gliederung steigen darf, natürlich auch eine Forschungsabteilung, wo Simulation zu Hause ist, mhm. wo man am Dachboden der Burg einen Krieg am Computer in der Simulation nachüben kann, die Militärakademiker ausbildet. Aber das ist nicht nur eine Ausbildungsstätte für die Militärakademiker, sondern die steht ganz Österreich zur Verfügung. Mhm. Und wenn du jetzt das alles zusammenzählst, und ein bisschen die Männer und Frauen, die Rekrutinnen, die Rekruten, die Burschen und die Mädchen zusammensetzt, so kommst du auf einen Stand, wo wir jeden Tag zwischen 800 und 900 Personen sind, oft sogar mehr, weil wir auch andere mitversorgen. Und da wird, so wie du im Speisesaal sagst, es manchmal eng, weil die haben alle einen Hunger, die wollen alle jausen, die wollen alle essen. Und da muss ich wirklich der Betriebsstaffel, auch unserem Küchenteam in dem neuen Wirtschaftsgebäude, meine ganz, ganz tiefe Anerkennung aussprechen. Die kochen fantastisch. Mhm. Darum gehe ich ja nicht jeden Tag hin, weil sonst würde ich ja ausschauen wie der Michelin. Ich gehe aber hin, um ein bisschen nachzuschauen, wie es ihnen geht, was los ist, wie die Abläufe sind. Weil wir dieses Haus ja nicht nur gebaut haben, um eine Küche zu haben, sondern das ist eine Autarkieküche. Und wichtig war uns auch, dass wir die Prozesse in der Küche vom Vorhinein in den Bau integrieren.
Es ist ja beeindruckend, wie riesig das ist. Also wir sprechen da jetzt von einer Küche. Gut, da wird sich der eine seine Küche vorstellen oder eine vom Roten Kreuz oder aus einer Klinik. Aber diese Küche ist wirklich riesig und auch die Möglichkeiten, von wann bis wann gegessen werden kann, dass das immer reibungslos abläuft. Also ich war baff, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, und wir sind auch dankbar über das neue Unterkunftsgebäude. Dieser Holzbau, der da auf Stelzen steht, wenn man reingeht, der ist ja imposant. Mhm. Hier haben wir 220 Betten. Und es ist jetzt leider schon so, dass durch die neuen Aufnahmezahlen, weil wir ja mehr Militärakademiker aufnehmen wollen, mehr Offiziere aufnehmen wollen, das Haus schon wieder zu klein wird.
Zu klein.
Also wenn wir in die Zukunft blicken, in ein ÖBH 2032, dann hätten wir eigentlich schon den Bedarf an einem zweiten Haus. Mhm.
Jetzt sind wir schon in Medias Res, wir sind schon beim Thema, Horst. Du bist S4, der S4. Das heißt, du bist für die Anschaffung von jeglichen Gewerken, Organisationen zuständig. Erzähl uns einmal ganz kurz, wie kann man sich das vorstellen?
Also der Begriff S4, den gibt es ja nicht nur in der Militärakademie, sondern das ist der Versorgungsführende bei allen Bataillonen, allen Brigaden, bei allen Verbänden in Österreich. Darum sagen sie zu mir auch immer sehr mit einem Schmunzeln, und der Logistikchef kommt. Das stimmt ja nicht ganz, wenn sie das sagen, aber ich nehme das zur Kenntnis, freue mich drüber. Und wenn du natürlich sagst, ja, wie kann man sich das vorstellen, da hast du schon recht, in meiner Verantwortung steht hier der Fuhrpark, die Munition und ein enges Zusammenarbeiten mit der territorialen Organisation, was also die Verpflegung betrifft, was die Bekleidung betrifft. Und alle Anschaffungen, die jetzt in diesem Haus passieren, laufen über die S4-Gruppe, also über mein Team, wo wir uns Gedanken machen, wie können wir bestmöglich, effizient, wirtschaftlich die Ausbildung der Militärakademie unterstützen. Und wenn ich dann immer über die Baumaßnahmen spreche, dann wurde ich vor einiger Zeit eingeteilt als Nutzervertreter, sagt man dazu. Das ist der, der zu den Bauwerken oder im baubefindlichen Objekten geht und dort einfach mitspricht, mitredet, was hätte denn der Nutzer gerne? Ist das für uns opportun? Passt uns das? Gibt es da nicht was Besseres? Können wir damit überhaupt umgehen und können wir damit arbeiten? Und das läuft alles über meine Abteilung, sage ich immer. Und wir sind ja auch ein wenig für die Ausgaben des Geldes verantwortlich. Auch das liegt bei uns. Und das tun wir sehr gerne, weil dann jeder zu uns kommt, freundlich ist und sagt, grüß dich, kannst du mich da unterstützen? Und das tun wir natürlich sehr gerne.
Spannend eigentlich, weil das ja eben nicht was Kleines ist, sondern was Großes. Und da muss man Verantwortung tragen, da geht es um Inhalte und da geht es natürlich auch um Medizinprodukte. Und ich glaube, das ist auch eins, wo wir uns einig sind und wo wir die Militärakademie auch beliefern durften, war schon vor 10 Jahren, glaube ich, haben wir begonnen damit. Die Defibrillatoren, die Halbautomaten, die Laiendefibrillatoren am Campus zu platzieren. Was war damals deine Intention, auf das Wert zu legen?
Wir hatten damals einen Vorfall in der Dreifachturnhalle, wo am Abend mit dem Heeressportverein einer der Teilnehmer einen Herzstillstand hatte. Die genaue Ursache kenne ich jetzt nicht, aber es ging ihm nicht gut. Und daran war Gott sei Dank jemand anwesend, der geschult und in der Lage war, so einen Defi, wie wir es nennen, zu bedienen. Und hat das also sofort genützt, weil einer vor Ort war und konnte so mit dem das Leben retten. Im Nachhinein sind wir draufgekommen, dass das sogar ein guter Bekannter von mir war. Und daher sind wir dankbar, dass wir diese Maßnahme gesetzt haben. Und ich glaube, dass wenn man 1000 Personen hier an einem Campus hat, wo wir des Abends auch HSV, also Heeressportverein, Angehörige haben, bei uns auch Schüler der Schule sind. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, einem Schüler wird ja das nicht passieren. Aber wir haben auch viele ältere Personen am Campus und wie das Beispiel zeigt, es passiert. Daher war für uns der Fokus zu sagen, wir müssen das einfach anbieten. Das muss ein Teil der Campusausstattung sein. Wir wollen das haben. Und daher sind wir auf euch zugekommen und ich habe es in einer professionellen Art mit einer hervorragenden Unterstützung, Serviceleistung, Bedienung, Montage mit allem drum für uns über die Bühne gezogen. Danke dafür. Und wir legen auch Wert auf eine fortführende Erste-Hilfe-Ausbildung. Also nicht nur die Ausbildung des Soldaten im Gefecht, wo wir so taktische Maßnahmen setzen und die taktische Wundversorgung sicherstellen, sondern einfach für den Bediensteten im Büro, der vielleicht zu einem Verkehrsunfall kommt, der vielleicht irgendwo zu Hause ein Problem hat und dann sagt, um Gottes Willen, was soll ich denn jetzt tun? Und durch unsere Fort- und Weiterbildung, und da schaffen wir im Jahr zwischen 120 und 440 Personen, die wir in einer Eintagesschulung weiterbilden, ist das eine Sicherheit, wo jeder von unseren Bediensteten sagen kann, ja, da kenne ich mich aus. Und ich bin ein wenig unglücklich über die Sanitätssituation im österreichischen Bundesheer. Das möchte ich hier heute anbringen. Wir haben einen Antrag gestellt, die truppenärztliche Ambulanz, die wir jetzt in der Burg haben, zu verlegen, hinüber in ein anderes Gebäude, barrierefrei. Und auch einen Antrag gestellt, dass wir ständig einen Arzt bei uns in der Burg haben. Wir haben zwar einen, das ist ein Vertragsarzt, der kommt in der Früh, beurteilt die Grundbediener, verschreibt das und schickt sie weiter, macht seine Arbeit gut. Aber ich glaube, dass doch in einem Campus mit so vielen Bediensteten, mit so viel Spezialausbildung, mit einer so großen Fluktuation es notwendig wäre, hier einen Arzt am Arbeitsplatz zu haben.
Ja, wo hakt es da? Was
ist naja, das ist halt eine infrastrukturelle Maßnahme, wo man bauen muss, wo zwar jetzt das österreichische Bundesheer in der Direktion 8, man erkennt ja dieses Projekt, junge Fähnriche das Medizinstudium zu ermöglichen und die dann werdenden Ärzte auch beim Heer zu verpflichten. Aber das ist ein Jahresprozess.
Ja, natürlich.
Und natürlich muss man
dann prägend wird.
Absolut. Und man muss also auch so Arbeitsplätze anbieten. Und wenn wir keinen Arbeitsplatz haben, wird sich keiner bewerben. Und ich glaube, da müssen wir darüber nachdenken, wie man da effizienter werden im österreichischen Bundesheer. Sanität ist großgeschrieben.
Also die letzten Tage wieder Gespräche geführt, auch mit aus der hohen Politik, gerade was Mediziner und Pflegepersonal betrifft, aber vorwiegend Mediziner. Ich kann nur sagen, es ist ja in der Zivilgemeinschaft und nichts anderes. Es fehlt einfach an den Ärzten. Das ist einfach ein Faktum. Und es fehlt auch wahrscheinlich an den notwendigen Rahmenbedingungen für den Mediziner. Wir haben es ja auch schon mal diskutiert. Es wird vom Gehalt her passen, der Rahmen wird passen. Es fehlen schlichtweg die Personen, die das dann auch umsetzen und machen. Ja. Gestern, also jetzt die Tage, habe ich einen sehr honorigen Rettungsdienstleiter bei uns zu einer Podcast-Folge gehabt und da haben wir die Kompetenz der Sanitäter angesprochen. Und der sagt natürlich klipp und klar, und da arbeiten sie im Sanitätergesetz auch darum und dafür, dass Sanitäter einfach viel mehr Kompetenzen bekommen, bessere Ausbildungen bekommen, auch eine Ausbildung per se. Du musst dir vorstellen, der Sanitäter per se heute hat nur diese Sanitäterausbildung, der hat keinen Bachelor, der hat keinen also er hat schon einen Abschluss mit einer Prüfung und allem drum und dran, aber nach außen hin hat der Berufsmodul, dann ist der Berufssanitäter und ist wahrscheinlich im Kollektiv dem Kraftfahrer zugeordnet. Ich müsste jetzt lügen, das weiß ich jetzt nicht im Detail, aber man muss schauen, dass man diese Leute in die Höhe bringt. Dann kann man sich natürlich auch überlegen, ob man nicht die Mediziner in etwaigen Institutionen entlastet. Weißt, also weil ein Mediziner ist schon ein Mediziner. Und der hat Kompetenzen, die ein Sanitäter, eine Krankenschwester, ein Krankenpfleger nicht machen kann und darf. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, die Geschichte möchte ich noch kurz dazu hören. Ich habe gestern in den sozialen Netzwerken zufällig gesehen, da wurde eine Kollegin in Wien zur Sonografie-Ausbildung geschickt, eine Sanitäterin, ja. Sonografie, also Ultraschall. Und dann postet eine Person unten in den Kommentar hinein, das obliegt nur den Ärzten, wo führt das hin, wenn jeder das dann schon machen darf und kann. Ich glaube nicht, dass diese Person böse ist oder böse denkt, sondern in ihren Rahmen denkt. Und wenn ich aber diesen Rahmen öffnen würde und sage, na pass auf, ich kann nicht das an jeden lernen. Ja, da muss man Rahmen setzen, um zu sagen, okay, das muss er kennen. Ich kann natürlich jetzt nicht aus einem Bürokaufmann einen Polizisten machen. Ich kann auch nicht, ja, das ist unmöglich. Aber manche Dinge in der Medizin kann man vielleicht ein bisschen steuern. Und da zurück zu deiner Thematik, ja, ist eine logistische in deinem Fall jetzt. Aber natürlich auch, du brauchst die Manpower. Und beim österreichischen Bundesheer muss man auch der Typ sein, heißt. So ehrlich muss man jetzt sein. Wenn ich in ein Krankenhaus gehe und die Krankenschwestern sich, dann haben die einen anderen Zugang als wie der Militarist, weil der Militarist natürlich in seinem Denken immer auf Kampf, Situationen ausgelegt und trainiert wurde, die die Krankenschwester im Spital nicht wurde, nicht? Oder der Mediziner.
Ja, da magst du recht haben. Es ist aber so, dass wir wissen, dass sehr viele junge Frauen und Männer Interesse hatten an so einem Job im österreichischen Bundesheer. Hier bei uns in der Militärakademie, da rücken Grundwehrdiener ein und sagen, kann man nicht auch Sanitäter werden? Nein, das ist nicht vorgesehen, weil er hier bei uns das nicht werden kann. Er müsste sich dann in einer Kaderausbildung dementsprechend verlängern, ja, bewerben und ja, dann eben umsteigen in eine dementsprechende Ausbildung. Und ich habe also jetzt hier die Hoffnung, dass sich das mit unserem Milizanteil, wir sind ja inzwischen auch ein Milizverband geworden, wo sich, dass sich das ein bisschen ändern kann und wir die Möglichkeit haben, hier über die Milizschiene neuwertige Funktionen in die Militärakademie zu bringen.
Ja, rückwirkend noch ganz kurz oder noch mal kurz angesprochen mit den AEDs. Wir merken heute halt natürlich schon in Ballungszentren oder in Gemeinden, wie wichtig das Implementieren von Defibrillatoren ist. Jetzt, wenn du die Rate natürlich siehst, wie oft wird der verwendet, was für hohe Fluktuation habt ihr? Ich meine, ich sage mal, 70%, 80% deiner Leute auf dem Campus sind trainierte Burschen, sage ich jetzt einmal, und Frauen. Ja? Aber, wie du sagst, das kann natürlich immer wieder passieren und gerade in dieser Dreifach-Sporthalle, die auch von der Gemeinde, glaube ich, meines Wissens noch genutzt wird, kommen natürlich viel von der Zivilgesellschaft da und die sind wahrscheinlich vielleicht nicht so trainiert, wo es jederzeit zu einem Infarkt kommen kann. Heißt, erzähl uns da ganz kurz, es findet ja jährlich eine Weltmeisterschaft, Europameisterschaft im Fünfkampf in Wiener Neustadt statt. Erzähl uns von dem vielleicht ganz, das interessiert sicher den einen oder anderen Sportler.
Du bist top informiert. Natürlich haben wir ein Sportzentrum an der Militärakademie. Jeder kennt unsere Tatanbahn, unsere Hindernisbahn. Und du hast recht, es ist heuer so, dass in der ersten Woche des August vom militärischen Fünfkampf diese CISM, das ist ein internationaler Verband, Weltmeisterschaft stattfindet. Wir haben Nationen bereits hier, die sich angemeldet haben aus Südamerika, natürlich aus Europa, Lettland, Litauen, selbst die Chinesen werden eine Mannschaft hier noch in der Neustadt schicken. Wir haben diese Wochen die Unterkunftsaufteilung gemacht. Wir sanieren jetzt gerade noch ein bisschen unsere Hindernisbahn, um sie also für eine Weltmeisterschaft tauglich zu machen. Wir freuen uns auch schon auf unser neues Gebäude am Sportplatz, weil da bekommen wir ein neues Lagergebäude, wo sich im ersten Stock auch ein Auswertezentrum für diese Weltmeisterschaft befindet. Mhm. Ja, und eine Weltmeisterschaft gibt es natürlich nicht jedes Jahr, sondern es ist ein Maria-Theresia-Turnier, wo so viele Nationen kommen, zwischen 8 und 10. Und jedes Jahr findet dieser militärische Fünfkampf statt. Das ist einmal das Schießen in Matzendorf-Hölles, das ist das Schwimmen in unserem Akademiebad, das ist als Highlight das Laufen der Hindernisbahn wo also Hunderte von Zuschauern kommen. Und auch dort ist das Handgranatenwerfen Ziel und Weitwurf. Und natürlich gibt es einen 5000-Meter-Lauf. Und da ist natürlich mit internationaler Beteiligung immer was los. Da schaut man gerne zu. Da sieht man Spitzensportler mit Top-Leistungen. Und das sind Bewerbe, die kann man auch im Fernsehen nicht wirklich anschauen. Da muss man hinkommen. Da muss man dabei sein.
Ich glaube, er macht keine Werbung.
Nein, soll keine Werbung sein. Aber wir freuen uns über jeden, der vorbeikommt. Vom 2. August beginnen für 5 Tage heuer Weltmeisterschaft. Militärischer Fünfkampf.
Gut, das heißt jetzt, liebe Iris, ich schaue dich kurz an, wir müssen schauen, dass der Podcast natürlich davor online geht. Heißt, eine Frage noch in eigener Sache, weil du weißt, ich wohne ja neben dem Akademiepark oder in der Nähe. Das Granatenschießen ist eh nicht im Akademiepark.
Also du brauchst keine Sorge haben. Ja. Wir legen großen Wert darauf, dass an unseren Sportstätten auch wirklich Sport betrieben wird. Und wenn es einmal knallt oder irgendwie laut ist, dann sind es vielleicht Wuvuzelas oder sonst irgendetwas. Nein, du brauchst keine Sorge haben. Wir haben das im Griff.
Ja, sehr gut. Du bist ja ein leidenschaftlicher Jäger. Seit wenigen Jahren, muss man sagen. Du hast vor ein paar Jahren mit der Jägerei begonnen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Jäger unter uns, die da jetzt sehr interessiert mithören. Heißt, wie kommt man zu den Jägern? Das ist ja nicht einfach, nur weil ich dort wohne und neben hinter mir ein Wald ist, will ich jetzt Jäger sein. Das muss man doch auch mögen. Du bist immer mit der Waffe, das bist du gewohnt. Seit wann machst du das so intensiv?
Also ich mache das seit einigen Jahren und in Wahrheit bin ich zur Jägerei gekommen über mein zweites Hobby. Ich bin ja Hobbyimker. Ich habe eine große Anzahl von Bienenstöcken, wo ich also jedes Jahr meinen Honig für mich, meine Freunde produziere, die Masse davon verschenke, weil ich also glaube, dass das etwas ist, um das man sich kümmern muss.
In der Kolosser warst du noch nicht.
Ja, ist klar, bei den Bienen, das muss man auch mögen, das muss man auch wollen. Und so bin ich natürlich sehr viel in der Natur, bin sehr viel draußen. Und irgendwann einmal hat sich bei mir der Gedanke geregt, naja, warum kümmert ich mich eigentlich nicht um auch ein bisschen um die Jagd mit allem rumherum, was da dazugehört. Und inzwischen erkenne ich, ich bin eher der Häger, weil ich sehr viel im Wald bin und mich kümmere um allfällige Kierungen, sagt man dazu, ein bisschen zu füttern, Bestände ein wenig zu überprüfen. Wir haben auch ein Niederwildrevier, wo es um Fasane, Hasen geht. Und ich glaube, dass es genau dem Niederwild hier in Niederösterreich, in Österreich generell, nicht so gut geht. Und da muss man ein bisschen drauf schauen, um genau diese Tierarten zu hegen und zu pflegen. Natürlich folgt man dem jagdlichen Jahreslauf und natürlich geht man hinaus und sitzt auf den Maibock an und auf andere Tiere, um hier gemäß den Vorgaben einer Bezirkshauptmannschaft zu schießen und auch hier die Bestände gesund zu halten.
Sehr spannend eigentlich, ne? So, Jägern kann man in der Stadt nicht, also im Akademiepark könnte man es.
Oh ja, das würde gehen. Also die Stadt Wiener Neustadt hat 8 Bereiche, die aufgeteilt sind und auch der Akademiepark ist eine eigene Jagd. Hier gibt es 155 Hektar, die jagdlich betrieben werden.
Okay, jetzt gehe ich am Weg. Gibt es da irgendwelche Schusszeiten, wo man nicht geht, das hätte ich noch nicht erlebt.
Also du hast in der Militärakademie sicherlich am Boden Markierungen gesehen. Ja. Wenn du die Allee von der Maria Theresia Richtung Landespflegeheim hinuntergehst, hast du noch ca. 100 Meter so kleine schwarze Würfeln.
Ja.
Da steht Ruhezone.
Ja, genau.
Und diese Ruhezone, die sind für das Wild. Und daher legen wir Wert darauf, dass da niemand hineingeht, durchgeht oder sonst auch irgendetwas macht. Mhm. Und auch die Jagd. Der Jagdleiter, die Jägerschaft in der Akademiepark, geht hier sehr, sehr vorsichtig vor, weil ja die Akademie ein sehr, sehr ausgewähltes Jagdgebiet ist mit sehr, sehr vielen Besuchern, Spaziergängern, Radfahrern, Kindern am Wochenende und geschossen wird hier nur sehr selektiv.
Okay.
Und es gibt einmal im Jahr eine Treibjagd und da ist der komplette Akademiepark gesperrt.
Da ist er gesperrt, okay. Wann findet die statt?
Der Termin ist gestern am Abend festgelegt worden. Ich habe ihn noch nicht, aber es ist immer ein Ende Oktober Termin.
Ende Oktober, okay. Lass uns die Brücke kurz zur Stadt Wiener Neustadt gehen und schlagen. Viele Zuhörerinnen vielleicht jetzt aus der Stadt werden sich denken, gut, warum hat er noch nicht über die Politik geredet? Jetzt reden wir kurz drüber. Heißt, Du warst ja ganz lang hier in der Kommune bei uns in Wiener Neustadt, in der Statutarstadt, in einer politischen Funktion von bis zum Vizebürgermeister. Erzähl uns ganz kurz, was waren wirklich die guten Sachen, die du erlebt hast und was war weniger gut?
Ja, du hast recht, auch das habe ich in meinem Leben erleben dürfen, bis zur Funktion eines Vizebürgermeisters. Das war eine sehr, sehr anstrengende Zeit, eine sehr, sehr fordernde und verantwortungsvolle Zeit, die ich aber nicht missen möchte. Ich habe in dieser Zeit sehr, sehr viele Freundschaften geschlossen, sehr, sehr viele Kontakte geschlossen, die ich auch heute noch pflege. Ich habe in dieser Zeit sehr, sehr viel Anerkennung erlebt, sehr viel Diskussion. Es war nicht immer schön, weil es waren ja auch Dinge dabei, die man im Rahmen der Stadt umsetzen musste, wo halt nicht jeder einverstanden war. Das ist in einer Kommune so. Und daher möchte ich, egal wer mich fragt, immer wieder sagen, eine schöne Zeit, die ich nicht missen möchte. Wenn mich jetzt aber einer fragt in meinen etwas doch betagten Jahren und sagt, gehst du noch einmal in die Politik? Dann sage ich, nein, das überlasse ich den anderen. Mhm. Denn es gibt schon Dinge, die muss man in der Politik wegstecken. Mhm. Da muss man sagen, da schaue ich jetzt drüber. Und ich habe jetzt ein bisschen die Sorge, dass egal wo ich hinkomme, ein wenig zu viel drüber geschaut wird. Ich wünschte mir, dass man in vielen Bereichen mehr in die Tiefe geht und dass man in vielen Bereichen ein bisschen mehr bei den Menschen sind. Mhm. Wenn ich mir da die Pflegediskussion in Salzburg wieder anschaue oder die Bezahlung der Pfleger oder überhaupt die Situation um den Pfleger, dann bin ich da nicht einverstanden. Mhm. Das ist eine Personengruppe, die für die anderen da ist. Mhm. Und da macht man jetzt irgendwelche Einsporungen oder glauben, wir brauchen das nicht. Mhm. Ich darf also jeden ersuchen, sich einmal die Situation vorzustellen, wenn dann sein Vater, seine Mutter oder wer auch immer in so eine Situation kommt, wie notwendig da jemand ist und wie dankbar er sein wird, mhm. wenn es da jemanden gibt, der schaut, der ihm zur Seite steht, mit Rat und Tat und auch dann seinen älteren Personen hilft. Und oft geht es gar nicht um die Älteren, sondern es kann dir ja schon viel früher passieren, wo du dankbar sein musst, dass du jemanden hast und hier jemand zur Verfügung steht. Also da bin ich nicht zufrieden, weil ich glaube, dass die Politik nicht ankommt. Und ich glaube auch, dass wir hier als Österreicher mehr Mut zeigen müssten, einfach einmal Nein zu sagen oder Dinge, wo wir unterstützen, wo wir Geld hingeben und einfach sagen, das ist jetzt nicht für uns. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin kein Nationalist, sondern ich bin international viel tätig. Ich bin auch in einer Organisation, wo es um internationale Organisationen, Freundschaften und Kontakte geht. Also ich glaube, von mir sagen zu können, auch mit meinen Auslandseinsätzen, dass ich immer offen war, aber es gibt Grenzen.
Na, glaubst du nicht, Horst, dass es parteipolitische Themen einfach sind, wo man als Führender einer Partei eines oder Mitglied einer Partei ja gar nicht anders dann kann, weil es ja von der Partei so vorgegeben ist. Und ich glaube, ohne da jetzt tagespolitische Themen auf den Tisch zu bringen, für das ist diese Reihe der Podcasts eigentlich nicht da, aber kann man schon sagen, wenn ich im Gesundheitswesen bleibe, würde ich den Satz gerne mitnehmen, wo du sagst, es geht ja um uns, es geht ja um die Menschen, es geht ja um die Menschen, die es tun, die Ausbildung haben, und es geht um die Menschen, die es brauchen. Ja, der Patient, der Klient. Ja. Und da muss man sich, glaube ich, festhalten und darf nicht parteipolitisch denken, Wählerstimmen, Positionen. Und die wird es heute wahrscheinlich nicht so viel geben, diese Politiker, die dann sagen, okay, ich mag es wirklich aus der Überzeugung hinaus.
Du hast vollkommen recht. Natürlich taktiert jeder. Jeder taktiert und schaut, dass er mit seinen Koalitionspartnern zu einer Abstimmung kommt, weil sonst wird es wahrscheinlich die Partie, wenn man so schön sagt, zerreißen.
Nein, das ist mir schon klar.
Und daher ist aber die Frage der Geradlinigkeit. Ja, was ist mir wichtig? Wo sind meine Schwergewichte? Genau. Wie wichtig ist mir jetzt das, dass ich der einen Familie 9.000 Euro gebe und der andere, der sein Jahr lang bezahlt und einbezahlt hat, mehr oder weniger am Hungertuch hängt und in seiner Pension das nicht bekommt. Ja. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Und ich weiß schon, dass es Gesetze gibt, dass es Juristen gibt, die das einfordern, einfechten. Aber da muss man sich zusammensitzen und muss man einen Beschluss fassen. Und das würde ich mir einfach öfter wünschen.
Ja. Schön, zum Schluss habe ich noch eine Frage an dich, weil es vielleicht auch in Richtung Bundesheer und aktuell ist es ja tagespolitisch ein Thema. Vielleicht ist es auch zur Veröffentlichung des Podcasts dann kein Thema mehr, aber jetzt aktuell ist es eine. Wie ist denn deine Meinung zur Wehrpflicht?
Also wir befinden uns in bewegten Zeiten. Wir haben früher schon einmal gesagt, 6 Monate Grundwehrdienst sind zu wenig. Die Frage ist, was tut man denn in den 6 Monaten? Und das ist also eine Frage, die ich in der jetzigen Diskussion vermisse. Wenn jemand sagt, wir brauchen 8+2 oder 6+2, mhm, dann muss einmal geklärt werden, was tun wir denn? Was muss der junge Mann, die junge Frau nach 6 Monaten können? Und wir werden darauf kommen, dass sie nach 6 Monaten schon einiges wissen, aber für einen Kampf, für den Einzug in ein Krisengebiet nicht bereit sein werden. Und daher muss man jetzt sagen, jawohl, dann müssen wir vielleicht an den Inhalten arbeiten, dann müssen wir die Übungen erhöhen, dann muss man auch bereit sein, in eine aktivere Phase zu gehen und nicht nur eine Abschlussübung zu machen. Und ohne die Miliz, das sind dann die 2, was man immer spricht, die zusätzlichen Monate oder vielleicht 3 oder was auch immer da jetzt herauskommt, ohne die wird es nicht gehen. Das österreichische Bundesheer hat einen Aufbauplan, wo man sagt, wir wollen 75.000 Mann im Jahre 2032 haben. Das wird sich jetzt, glaube ich, bald nicht mehr ausgehen, wenn es nicht bald eine Entscheidung gibt. Und daher ersuche ich alle Beteiligten, ob jetzt die Kommission oder die Entscheidungsträger der Partei, einfach klar zu sagen, was man will und eine Entscheidung herbeizuführen. Weil dann können wir uns dann auch richten und werden das Beste daraus machen.
Horst, du bringst es immer so schön auf den Punkt. Vielen Dank für deine Zeit. Es war uns wirklich eine Ehre, dass du uns besucht hast, hier bei uns im Podcaststudio in Wiener Neustadt. Bleib uns gesonnen, geh deinen Weg genauso weiter, wie du ihn bis jetzt gegangen bist. Wir wünschen dir weiterhin alles Gute und bleib uns gewogen. Danke dir.
Ich danke vielmals und ich wünsche euch auch, wie ich immer sage, ein langes Leben und alles Gute.
Wir wünschen euch auch einen schönen Tag. Tschüss.